Deutschlandfunk. 10.30 Uhr, die Nachrichten. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat mit Bestürzung und Trauer auf den mutmaßlich islamistischen Anschlag beim Berliner Christopher Street Day reagiert. Der Islamische Dachverband teilte in einer Erklärung mit, wo Menschen aufgrund ihrer Identität oder ihrer Lebensweise zur Zielscheibe von Gewalt würden, würden die Grundwerte des Zusammenlebens angegriffen. Sollte es sich tatsächlich um eine islamistische Tat handeln, dann sei Religion für Hass und Gewalt missbraucht worden. Der Zentralrat stellte klar, Gewalt gegen Unschuldige finde im Islam keine Rechtfertigung. Die Organisation sprach sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen Gewalt aus. Auch der Rat der Islamischen Gemeinschaften Hamburg verurteilte die Tat. Der mutmaßliche Attentäter von Berlin ist tot. Er wurde gestern Abend bei einem Polizeieinsatz in einer Gartenkolonie im Bezirk Spandau erschossen. Der Verdächtige sei mit einer Stichwaffe auf die Einsatzkräfte zugelaufen, erklärte die Polizei. Diese hätten daraufhin von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Am Samstagabend war der mutmaßliche Täter im Berliner Tiergarten mit einem Transporter in eine Menschenmenge gerast. Es gab eine Tote und fast 30 Verletzte. Die Polizei hatte nach dem 21-Jährigen gefahndet, der der islamistischen Szene zugerechnet wurde. Die deutschen Jugendämter haben im vergangenen Jahr rund 56.900 Kinder und Jugendliche zu deren Schutz vorübergehend in Obhut genommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden war dies ein Rückgang um 18% im Vergleich zu 2024. Die Fallzahl sei innerhalb von 2 Jahren um rund ein Viertel gesunken. Ein Grund sei, dass auch deutlich weniger unbegleitete Minderjährige aus dem Ausland einreisten. Gut jede zweite Schutzmaßnahme ging 2025 auf eine dringende Gefährdung des Kindeswohls zurück. In 29% der Fälle war der Anlass eine unbegleitete Einreise und in 18% eine Selbstmeldung der Minderjährigen beim Jugendamt. Bei ihrer Abwehr der russischen Invasion hat die Ukraine das Hinterland des Gegners erneut mit hunderten Kampfdrohnen angegriffen. Dabei kamen in der südrussischen Hafenstadt Rostow am Don 2 Zivilisten ums Leben, als eine Drohne in ein Hochhaus einschlug, wie die Behörden mitteilten. Weitere 5 Menschen seien verletzt worden. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zielten die Angriffe auf Exportterminals in Rostow und Anlagen der Ölindustrie in mehreren russischen Regionen. Nach Kiewer Angaben griff die russische Armee die Ukraine ebenfalls mit zahlreichen Kampfdrohnen an, von denen die meisten unschädlich gemacht worden seien. Es habe Einschläge an 10 Orten im Land gegeben, teilte die Luftwaffe mit. Aus Moskau hieß es, russische Streitkräfte hätten 2 Frachter mit Militärgütern im Hafen von Mykolajiw beschossen. In Frankreich bemühen sich Einsatzkräfte der Feuerwehr weiter um die Eindämmung des Waldbrandes nahe Bordeaux. Nach Angaben der Behörden blieb die Lage in der Nacht insgesamt stabil. In der Region mussten bereits rund 250.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Allein am Wochenende brannten 10.000 Hektar Land ab. Bei der Bekämpfung der verheerenden Waldbrände in der Nähe von Madrid zeichnen sich erste Fortschritte ab. Heute sollen die ersten Evakuierten zurückkehren können, wie ein Regierungsvertreter der Region Madrid sagte. Das Feuer ist aber nach wie vor nicht unter Kontrolle. Wegen der Brände in der Umgebung der Hauptstadt sowie nahe der Stadt Valencia im Osten des Landes mussten insgesamt 75.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Der chinesische Halbleiterhersteller CXMT hat bei seinem Börsendebüt starke Gewinne verbucht. Zum Handelsbeginn sprang das Papier des Unternehmens aus dem ostchinesischen Hefei um mehr als 470% in die Höhe. CXMT stieg mit einem Börsenwert von umgerechnet ca. 450 Milliarden Euro zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Festland China auf. Es stellt sogenannte DRAM-Speicher her, die einen schnellen Datenzugriff ermöglichen. In der KI-Entwicklung sind die Chips wichtig, weil sie die Trainingsdaten der Modelle zwischenspeichern und damit als eine Art Gehirn fungieren. Das Wetter. Wechselnd bewölkt, im Nordwesten und Osten einzelne Schauer, sonst im Tagesverlauf zunehmend sonnig. Temperaturen 18 bis 29 Grad. Morgen im Norden und Nordosten bei 20 bis 27 Grad, etwas Wolken, örtlich etwas Regen, sonst sonnig bei 26 bis 31, am Oberrhein bis 33 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch heiter bis sonnig, an den Alpen einzelne Quellwolken, Schauer und Gewitter möglich, 26 bis 38 Grad. Das waren die Nachrichten. Bam, 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 bam,
bam, bam. Herzlich willkommen zurück nach den Nachrichten. Wir sind hier bei Kontrovers. Alles für den Kinderwunsch, sollte die Leihmutterschaft erlaubt werden? Das ist unser Thema heute und dazu diskutieren wir mit der Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf, der Landesvorsitzenden der Frauenunion in NRW, Ina Scharrenbach, und mit dem Co-Vorsitzenden des Vereins zur Förderung der Legalisierung von Leihmutterschaft in Deutschland, mit Tobias De Vogt. Und wir waren gerade vor den Nachrichten stehen geblieben bei der Frage, gibt es einen Rechtsanspruch auf genetisch verwandte Kinder? Es gibt den Moraltheologen Jochen Sautermeier, der sagt, diesen Rechtsanspruch gibt es nicht. Frau Brosius-Gersdorf, Entschuldigung, Sie wollten darauf nochmal antworten.
Ja, sehr gerne. Und dabei ist mir wirklich wichtig, in dieser so ungemein bedeutsamen Debatte über Leihmutterschaft und Eizellspende festzuhalten, dass man natürlich über all diese Fragen ethisch, moraltheologisch, politisch und auch rechtlich diskutieren kann. Das ist völlig in Ordnung und bringt uns ungemein weiter, weil dadurch eben viele verschiedene Argumente von verschiedenen Seiten auf den Tisch kommen. Aber rechtlich, und wir diskutieren hier über gesetzliche Verbote, über Grundrechtseingriffe. Rechtlich ist es so, dass es nach unserer Verfassung durchaus ein Recht auf reproduktive Selbstbestimmung gibt. Man kann das auch Fortpflanzungsfreiheit oder Familiengründungsfreiheit nennen. Und da muss man klar sagen, ein eigener Zeugungsakt, ja, das ist für den Grundrechtsschutz nicht konstitutiv. Auch das Recht von den technischen Möglichkeiten, den medizinischen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin Gebrauch zu machen, das wird vom Grundgesetz umfasst. Natürlich gewährt unser Grundgesetz nicht sowas wie ein Recht auf ein Kind. Das ist aber unerheblich. Erheblich, entscheidend ist, dass das gesetzliche Verbot der Leihmutterschaft und auch der Eizellspende einen medizinisch möglichen Eingriff zur eigenen Fortpflanzung unterbindet. Das ist der Grundrechtseingriff. Wir reden ja nicht über eine Situation, in der Menschen gegen den Willen anderer eine Eizellspende oder eine Leihmutter haben möchten. Nein, wir reden nur über die Konstellation, in der zwei verschiedene Menschen, die Wunschmutter und die Leihmutter, freiwillig diesen Weg miteinander gehen wollen. Nur über die Konstellation sprechen wir. Und das ist verfassungsrechtlich geschützt.
Okay, und das ist das, was wir gleich nochmal klären müssen, wie man Leihmütter sozusagen vor dieser Gefahr der Ausbeutung schützen kann. Ein Punkt, den wir gleich noch besprechen wollen. Wir haben hier aber auch bereits schon Hörer in der Leitung. Ich möchte sehr gerne Carsten Botor hören. Er ruft uns aus der Nähe von Hannover an. Herr Botor, guten Morgen. Was ist Ihr Punkt in unserer Debatte?
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich habe im Deutschlandfunk vor 2 Jahren, glaube ich, ein Feature gehört, an einem Dienstag oder am Freitag, wo dieses Feature-Thema immer als Sendeplatz ist. Und das Thema war genau Leihmutterschaft. Mhm. Ich würde sagen, wenn wir das Thema, wie das Frau Brosius-Gersdorf gerade gesagt hat, von allen Seiten angehen und beleuchten und bearbeiten, dann muss man sich ja bei jedem Projekt, würde man das machen, bei jeder wissenschaftlichen Arbeit eine Bestandsaufnahme machen, sagen, wo stehen wir eigentlich, wie sieht denn jetzt in Anführungsstrichen der Markt aus? Denn das ist ja für Agenturen, die auch da tätig sind und praktisch Wunscheltern und Leihmütter vermitteln, ja, agieren, ist es ein Markt. Und dann muss ich ja sagen, wie sieht das aus? Das Feature hat einen Teil dieses Marktes dargestellt. So muss es nicht sein, aber so ist es eben teilweise. Das war sehr gruselig, weil eben, ich schildere das nur ganz kurz, das war eine Agentur aus einem Land, ich weiß nicht, wo die saßen, aber die Frauen, die dort interviewt wurden, anonym von den Redakteurinnen, die waren aus Kroatien. Und die wurden eben vertraglich, ich glaube, da ging es irgendwie um 10.000, 12.000 Euro, die sie bekommen für eine ausgetragene Schwangerschaft. Aber es kam immer wieder vor, dass die Wunscheltern von dem Kinderwunsch zurücktraten, aus irgendwelchen Gründen, weil es vielleicht selbst geklappt hat oder weil die wirtschaftliche Situation für ein Kind nicht mehr da war. Und dann wurden die Frauen eben einfach abgefunden mit vielleicht, was ich, 2.000, 3.000 Euro. Und sie saßen dann mit dem Kind beziehungsweise mit dem schwangeren Bauch da und waren dann zu einer Abtreibung gezwungen, beziehungsweise wurden auch dazu gezwungen, weil man sie eben wieder sitzen wollte. Und ich denke, wenn ein Teil des Marktes so aussieht und wenn wir sagen, also der Gesetzgeber, wir reden jetzt über die juristischen und verfassungsrechtlichen Geschichten, dann muss ein Gesetzgeber, wenn er sagt, ich kann nicht eingreifen, weil ich in das Selbstbestimmungsrecht nicht eingreifen kann ohne triftigen Grund, hatte Frau Bosius-Gersdorf ja angeführt, dann muss ich aber auf der anderen Seite sagen, wenn ich weiß, dass da schon Missbrauch ist und das hat das Feature ja dargestellt. Das ist ja ein Teil der Realität. Das war ja kein Hörspiel oder so. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Dann müssen wir auch diesen Missbrauch angehen. Wir müssen also gucken, dass wir das so einstellen, dass es eben zu einem freiwilligen Zusammenkommen kommt. Und wenn ich jetzt sagen kann, wie meine Wunschwelt aussieht, dann würde ich sagen, es wäre eigentlich so, wenn man sagen würde, Frauen, die das gerne möchten, die müssen proaktiv, sagen wir mal, dieses Angebot machen. Genauso wie, sage ich mal, eine Arztpraxis, die den Schwangerschaftsabbruch macht, auch sagen können, wir bieten das an. Und dann können die Partner zusammenkommen, die Homo- oder die Hetero-Wunscheltern und die Frau, die das anbietet. Okay. Und dann kann das auch vertraglich so gemacht werden, dass das zum Wohl aller ist. Wir hatten ja auch vom Kindeswohl gesprochen.
Okay.
Na, eigentlich auch das Wohl der Wunscheltern. Ne, wenn wir jetzt verfassungsrechtlich, Selbstbestimmung, na, so, es gibt kein Recht auf ein Kind, aber es gibt einen immanenten und vehementen Wunsch nach Kindern. Also den Wunsch, ein Kind haben zu wollen, den kann man nicht unterbinden.
Den können Sie nachvollziehen, Herr Butto. Entschuldigen Sie, ich unterbreche ganz kurz, aber weil ich sehr klar raushöre, Ihnen ist eben wichtig, wie werden Leihmütter geschützt? Und ja, Sie haben ja gerade auch schon gesagt, ein Punkt muss sein. Da haben Sie angeknüpft eigentlich an das, was Frau Bosius-Gersdorf gesagt hat. Nämlich, es muss natürlich immer auf dem Prinzip der Freiwilligkeit von beiden Seiten her basieren. Ich nehme Ihre Frage mit, Herr Botor, und würde mich aber gerne noch freuen, Frau Storck zu hören. Sie ruft aus Berlin an und sie hat auch noch mal einen Punkt für diese Sendung. Und die andere Frage nehmen wir mit. Frau Storck, können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie hören.
Grüße
Guten Morgen
Sie.
In die Runde.
Ihnen geht es vor allem ums Kinderwohl.
Das ist richtig. Und Frau Bosius-Gersdorf hat ja zu einem recht frühen Zeitpunkt die Debatte auf die juristische Schiene gesetzt. Und auch da gibt es aber, ich weiß, ich bin ein bisschen tollkühn, weil Frau Bosius-Gersdorf Rechtsprofessorin ist. Ich bin Kinderkrankenschwester mit Fachweiterbildung für Palliativversorgung dieser Gruppe und kann natürlich zunächst nochmal das Recht auf ein Kind ein bisschen dahingehend in Anführungsstrichen, dass es, wir wissen, in der Form nicht gibt, aber reproduktive Selbstbestimmung und so weiter, zunächst mal auch ein bisschen dahingehend konterkarieren, dass ich sagen kann, man hat als Kind ja noch nicht mal das Recht, gesund geboren zu werden. Wenn wir uns zwei Bettchen auf einer gynäkologischen Neugeborenenstation vorstellen, in einem Kind liegt ein Bettchen liegt ein Kind, das quietschgesund 90 Jahre alt wird, in dem anderen Bettchen ein Kind, das eine schwere Erbkrankheit geerbt hat und unter guter Pflege 20 Jahre alt werden kann vielleicht, wenn überhaupt. Und vieles davon sind keine guten Zeiten. So viel nur dazu. Das ist schon eine Tragik, die uns schon von Anfang an begleitet als lebendige Menschen.
Und Frau Storck, sind Sie für oder gegen eine Leihmutterschaft, wenn man das Kindeswohl in den Vordergrund stellt?
Unter diesem Aspekt bin ich ganz klar dagegen. Ich habe mir noch mal die UN-Kinderrechtskonvention vorgenommen, die in Deutschland geltendes Recht ist. Da heißt es im Artikel 3, Absatz 1, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen und so weiter getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Dann habe ich im Artikel 7, Absatz 1, das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat ein Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben und soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden. Und Eltern eines Kindes sind nun mal Vater und Mutter, das ist Biologie. Und ich bin der Meinung, ich bin nicht der Meinung, das möchte ich auch ganz ausdrücklich sagen, dass ein Kind nicht auch bei zwei Frauen oder zwei Männern ausgezeichnet groß werden kann. Aber ein Kind ist nun mal das Produkt eines Sexualaktes zwischen einem Mann und einer Frau. Ein Kind hat dadurch Vater und Mutter. Und gerade im ersten Lebensjahr bildet ja nun mit dem Stillen, das ist, Stillen ist, soweit ich weiß, eine UN-Kinderrechtskonvention, Menschenrechtskonvention nicht aufgeführt. Ich habe sie jetzt in der relativ kurzen Zeit nicht alle lesen können. Aber ich weiß, in den Jahren, nachdem der Babyboom abgeflaut war und man mehr Zeit für die Kinder hatte, ist das Stillen ja wieder sehr in den Mittelpunkt gerückt. Und das Kindern von vornherein vorzuenthalten, auch den Kontakt zu der Mutter und deren Herzschlag, die sie ausgetragen hat, das tritt einfach auf den Kinderrechten herum. Okay. Und es mag Studien geben. Ich denke, die entsprechenden Langzeitstudien fehlen aber noch. Und wir haben beim sexuellen Missbrauch eindrucksvoll vorgeführt bekommen, wie sehr sowas über Jahrzehnte hinweg und 40, 50 Jahre Menschen nachhaltig schädigen kann. Bei der Leihmutterschaft, glaube ich, wären diese Daten noch abzuwarten.
Okay. Also ich Frau Storck, ich würde sagen, an dieser Stelle jetzt gerade auch Fälle sexuellen Missbrauchs, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Kategorie. Aber ich habe Ihren Punkt verstanden.
Das ist eine völlig andere Kategorie.
Ihnen geht es anders, ja, genau. Ihnen geht es um das Kindeswohl. Ja. Und dann fragen wir Herrn De Vogt, der Vater von zwei Kindern ist, einer 7-jährigen Tochter, eines 5-jährigen Jungen. Und vielleicht nochmal, die beiden sind von 2 verschiedenen Leihmüttern ausgetragen worden. In beiden Fällen gab es eine Eizellspende. Die Eizellspenderin ist tatsächlich dieselbe Frau. Also da gibt es dann quasi, wir haben jetzt gerade über Kindeswohl gesprochen, Herr De Vogt, das ist ja wichtig, dass wir das auch im Blick haben. Sie haben gesagt, die Studienlage gibt durchaus her, wenn die Kinder sehr früh über ihre Identität erfahren, dann haben sie eben nicht diese massiven Identitätsprobleme. Wie haben Sie das gelöst in Ihrer Familie?
Also erstmal stimme ich zu, es gibt da tatsächlich erste Studien. Die Studienlage ist relativ dünn, aber sie besagt halt insofern, dass es keine gravierenden Langzeitthemen gibt und dass eben auch die frühe Aufklärung entscheidend ist für das Wohl des Kindes mit der Herkunft und Identität eben aus dieser Entstehungsgeschichte auch zurechtzukommen. Wir haben es so gelöst, dass wir von Anfang an quasi schon am Wickeltisch unsere Tochter darüber aufgeklärt haben. Wir haben Bilderbücher, wir haben entsprechend das dargelegt, immer kindgerecht natürlich, wie das bei uns war, dass wir eben nicht schwanger sein können. Jede heterosexuelle Frau hat einen Beweggrund, weshalb sie das macht. Sie kann dann auch den Grund nennen, ob es eine chronische Erkrankung ist, ob es ein Gebärmutterverlust war aufgrund von einer Vorerkrankung oder Ähnlichem. Und dann geht man das eben schrittweise durch. Die Fragen kommen natürlich bei einem Männerpaar viel häufiger. Habe ich auch eine Mama? Das ist ein großes Thema in der Aufklärung der Kinder, weil heterosexuelle Paare zunächst einmal nach außen hin das traditionell klassische Familienbild haben und die Frage nach einer Leihmutterschaft nicht im Raum steht, unmittelbar. Und wir haben es immer offen gehalten, wir haben immer versucht, es dem Kind zu erklären, unseren Kindern zu erklären, und die kennen auch heute ihre Geschichte, die können das auch erzählen und sagen auch, ich war bei Erika im Bauch und unser Sohn sagt, ich war bei Emilia im Bauch, und wir haben aber eben die Fälle, die eben von der wir abstammen. Deshalb sehen wir so aus, wie wir aussehen, oder wir agieren so, wie wir agieren. Das ist ja auch so ein Thema, Genetik ist ja dann auch mal mehr, mal weniger ausgeprägt später im Leben. Aber wir gehen damit ganz offen um. Und das ist auch eigentlich das, was wir allen Mitgliedern in unserem Verein sagen, allen Familien immer verdeutlichen. Denkt an das Kind, auch bei den ganzen Entscheidungen, die im Vorfeld getroffen werden. Und das ist vielleicht auch ein Thema der Eizellspende, die im europäischen Raum größtenteils anonym stattfindet. Das Kind hat halt in dem Moment nicht die Möglichkeit auf Herkunftskenntnisse, nur rudimentär. Und das sehe ich als ein viel größeres Problem
an. Also das ist ein Punkt, den Sie absolut vertreten, ja, das Kind hat ein Recht zu wissen, woher es kommt.
Genau, auf jeden Fall. Das ist gar nicht, das ist, steht an höchster Stelle. Und wenn jetzt eine Frau entscheidet, schwanger zu sein für jemand anderes und darüber eben über die Geburt das Kind auf die Welt bringt, dann ist das entkoppelt von diesem Herkunftsgedanke. Und wir müssen uns auch mal vorstellen, es gibt auch heterosexuelle Paare, wo sie rein medizinisch gesund ist, auch ein Kind austragen könnte und auch Eizellen hat, die genutzt werden können. Und oftmals findet dann auch nur die Schwangerschaft mit der Leihmutter statt und genetisch ist das Kind ein rein genetisches von diesem Wunschelternpaar. Und das wird auch meiner Meinung nach viel zu selten benannt, weil die Fälle gibt es viel häufiger, als wir denken.
Die gibt es, aber auf der anderen Seite kann man ja auch argumentieren, dass natürlich eine Frau, selbst wenn die Eizellspende von einer anderen Frau kommt, die Frau, die eben 9,5 Monate ein Kind austrägt, kann eine Bindung zu dem Kind aufbauen.
Das haben unsere, unsere Leihmütter haben eine Bindung zu unseren Kindern. Die haben wir auch nie wegignoriert. Die ist da, die ist aber distanzierter, die ist eher freundschaftlich, weil man ja von Anfang an auch als Leihmutter im Prinzip weiß, wenn ich Leihmutter sein möchte und das für mich in Frage kommt und ich das selbstbestimmt entscheide, wie Frau Brosius-Gersdorf das sagt, und informiert und aufgeklärt bin über alle Risiken, dann bringe ich ein mir nicht genetisches Kind zur Welt. Und das ist in vollem Wissen passiert und deshalb ist da vielleicht dann auch nicht diese Art der Bindung da, wobei man aber auf der anderen Seite sagen muss, dass alle Leihmütter, mit denen ich bisher gesprochen habe, gesagt haben, wir haben sogar in unserer Leihmutterschaftsschwangerschaft noch mehr darauf geachtet, dass wir alles perfekt machen, weil es eben nicht unser Kind ist.
Aber das ist natürlich auch nicht. Frau Scharrenbach, Sie sind das
gleich, ne?
Genau, ja. Das ist nicht überall gleich.
Das ist nicht überall gleich. Das möchte ich auch gar nicht sagen.
Das kommt aufs Land an, logischerweise. Ja, absolut, und wie das dort geregelt ist, entschuldigen Sie, aber weil ich es jetzt auch gerade höre, ne, die Damen möchten sich logischerweise einschalten. Wir müssen unbedingt sprechen über die Frage, unter welchen Bedingungen können wir uns denn vielleicht eine Leihmutterschaft vorstellen? Frau Scharrenbach, ich komme jetzt noch mal zu Ihnen. Ich weiß, die Frauenunion sagt, wir wollen jegliches Verbot, so war zumindest die Position noch mal bekräftigt Anfang des Jahres. Jegliche Position der Leihmutterschaft wollen wir in dem Sinne verbieten oder beziehungsweise das Verbot aufrechterhalten, so wie es eben jetzt gerade bei uns geregelt ist. Aber können Sie sich trotzdem unter den Bedingungen, die wir teilweise jetzt schon genannt haben, also Freiwilligkeit auf beiden Seiten, dass das Kind auf jeden Fall, das Kindeswohl im Vordergrund steht, dass das Kind ein Recht hat, zu wissen, wer die Eltern sind, unter welchen Umständen es zur Welt gekommen sind. Sind das Bedingungen, wo Sie sagen, unter diesen strikten Bedingungen könnten wir uns das vorstellen, Frau Scharrenbach?
Also wir haben ja immer, gerade wenn es um das Recht des Kindes auf Kenntnis der Herkunft geht, das ist ja zentral. Auch im Grundgesetz, auch bei anderen Fragestellungen, wenn Sie an die großen Debatten
bei der Adoption denken, auch zum Beispiel.
Adoption, anonyme Geburt, Babyklappe, also Recht auf Leben versus Recht auf Kenntnis der Herkunft, ist das eben immer zentral, weil natürlich Menschen wissen wollen, woher kommen sie denn, unter welchen Umständen sind sie vielleicht erzeugt worden, unter welchen Umständen sind sie geboren worden. Weil das einfach ganz viel natürlich mit jedem Einzelnen von uns macht, das zu wissen oder auch nicht zu wissen. So, und deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass man gerade diese Umstände transparent nicht nur dokumentiert, sondern so wie Herr De Vogt das auch wunderbar, finde ich, dargestellt hat, mit den Kindern frühzeitig austauscht, damit man das weiß, weil eben diese Rechte zentral sind. So, und ich glaube, diese Rechte sind natürlich auch bei der Anerkennung von Leihmutterschaften aus dem Ausland nicht nur zu beachten, sondern zentral.
Was ja in Deutschland gemacht wird, ne? Also in Deutschland werden Leihmutterschaften aus dem Ausland werden ja in Deutschland anerkannt. Es gibt sogar Botschaften im Ausland, die den betroffenen Paaren, den Wunscheltern Checklisten mitgeben, wo drauf steht, welche Dokumente sie benötigen, damit dann im Nachhinein die Kinder rechtmäßig in Deutschland anerkannt werden und eben die Paare als Eltern anerkannt werden. Könnte man ja schon auch von Doppelmoral sprechen. Im Ausland ist etwas möglich, was dann später im Inland dann genehmigt wird. Deswegen nochmal die Frage.
Bei anderen Aufgabenstellungen auch.
Ja, aber deswegen
andere Länder, andere Sitten.
Ja, die Frage, Frau Scharrenbach, war ja, unter welchen Bedingungen könnten Sie sich eine Öffnung der Leihmutterschaft auch in Deutschland vorstellen?
Also das eine ist ja jetzt die theoretische Frage, die Sie stellen, als mich als Christdemokratin. So, das andere ist die rein praktische Frage, die wir uns als für uns als Christdemokraten nehmen und verändert ablehnend beantworten, vor dem Hintergrund der Trennung letztendlich oder Aufspaltung bei einer Leihmutterschaft zwischen einer vertraglichen Vereinbarung, einem Markt, wie das ein Hörer gerade formuliert hat, in der Frage von Reproduktionsmedizin und eben trotzdem den weiterhin bestehenden ethischen Fragestellungen im Wertekonsens einer Gesellschaft. So, wenn Sie eine Öffnung machen wollen würden, was natürlich rechtlich möglich wäre, das ist ja logisch, Gesetze können Sie ändern, dann brauchen Sie, finde ich persönlich, immer Transparenz. So, Sie haben auf der einen Seite, wenn Sie Kalifornien nehmen, die Situation, dass Eltern und Leihmutterschaft sich kennen. Das wird vermittelt über Agenturen. Sie haben andere Situationen auf dieser Welt. wo dem Grunde nach die Vertragspartner sich eben nicht kennen, Agenturen eine sehr starke Stellung haben. Sie haben die Graubereiche mit Menschenhandel, Mietmutterbauch, also alles, was man sich an Negativen, an Schlechten auf dieser Welt vorstellen kann, was man mit Frauen machen kann oder wo Frauen sich eben auch selber verdingen. Also das sind ja alle Facetten, über die wir letztendlich bei diesem großen Thema sprechen.
Aber sprich, im Moment ändern Sie noch nichts an Ihrer Position. Nein. Frau Brosius-Gersdorf, deswegen nochmal die Frage an Sie. Unter welchen Bedingungen könnten Sie sich eine Leihmutterschaft vorstellen in Deutschland und sagen, da gehe ich rechtlich und ethisch mit?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich finde ehrlich gesagt, jetzt sind wir beim Kern des Ganzen. Und ich bin Herrn de Voogd und vor allen Dingen auch unserem Zuhörer Herrn Botor sehr, sehr dankbar für die Einlassung. Die Frage ist, wie kann der Gesetzgeber sicherstellen, dass Eizellspende, ich möchte das nicht vernachlässigen bitte, und Leihmutterschaft selbstbestimmt, autonom und freiwillig erfolgen und nicht unter Druck und Zwang? Das ist das Erste. Und wie kann er die Regelungen so ausgestalten, dass das bestmöglich im Interesse des Kindeswohls, das ist auch ein ganz wichtiger Verfassungsrang, erfolgt? Und Herr Botho hatte gesagt, lass uns doch mal in andere Länder schauen. Da gibt es Beispiele, da läuft es überhaupt nicht gut. Frau Scharrenbach hat es eben auch völlig zu Recht geschildert. Aber es gibt auch Länder, in denen ist der rechtliche Rahmen so, dass Leihmütter wirklich freiwillig und autonom die Entscheidung treffen, dass das Kindeswohl geschützt ist und dass Menschen, die sonst nicht zu einem eigenen Kind kommen, geholfen wird. Denn das ist eine Entscheidung, das ist eine Situation, wenn Menschen nicht selbst Kinder bekommen können, das kann ihr ganzes Leben negativ prägen. So, der Kern des Ganzen ist, wie gestalten wir es aus? Wie kann Leihmutterschaft fair und gut geregelt werden? Und da hat die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin sehr, sehr viele Vorschläge gemacht und es gibt viele weitere. Das erste ist natürlich selbstverständlich, um die Autonomie von Frauen sicherzustellen, müssen sie umfangreich informiert, aufgeklärt und beraten werden. Vielleicht können wir auch Ethikkommissionen, Frau Grunwald, einschalten, die diese Autonomie der Entscheidung von Frauen überprüfen. Das ist ein ganz normales Instrument und Mittel, das gut funktioniert, auch bei anderen wichtigen und schwierigen
Bei Organspenden wird das beispielsweise gemacht.
Zum Beispiel Organspende, Lebendorganspende, PID. So, dann gibt es viele weitere wichtige Fragen. Ganz zentral, Frau Scharrenbach hat es angesprochen, Herr Botor, Herr de Voogd, ist das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstimmung. Das ist ein Verfassungsrecht in Deutschland. Und auch deshalb, Frau Scharrenbach, ist es so unglaublich wichtig, dass wir die Leihmutterschaften, die Eizellspende in Deutschland zulassen und regulieren, weil wir hier das verfassungsrechtliche Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung sicherstellen können. Ganz einfach, analog zum Samenspenderegister, könnten wir ein Leihmutterschaftsregister schaffen, Dokumentationspflichten, Informations- und Auskunftsansprüche. Okay. Ich finde aber, Frau Grunwald, wir müssen über viele weitere Fragen diskutieren.
Zum Beispiel. Machen wir gleich, Frau Brosius-Gersdorf. Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, nur weil ein Hörer wieder an der Leitung ist und der sagt schon diesen ersten Punkt, den wir alle als Bedingung gesehen haben für eine Leihmutterschaft, die Freiwilligkeit. Er sagt, diese Freiwilligkeit ist schwierig. Das ist Herr Bühler aus Heidelberg. Herr Bühler, wollen Sie das nochmal ausführen?
Ja, natürlich. Danke für die Gelegenheit. Und zwar, egal mit welcher Engelsstimme Frau Brosius reden mag, ja, das, was sie sagt, ist nicht zu erfüllen. Jede Dame, sagen wir mal, die aus ärmeren Verhältnissen kommt oder schlechten Verhältnissen, die Geld bezahlt bekommt, wird immer bestätigen, dass sie es freiwillig macht, dass sie es gerne macht, dass sie helfen möchte und so weiter. Es wird ein neues Geschäftsmodell. Und nicht nur, weil der Spahn das gemacht hat, obwohl er es nicht durfte, obwohl er dagegen war, sollte das jetzt als Diskussion salonfähig gemacht werden. Und das Wichtigste ist aber für mich, wir haben im Jahr ca. 75.000 Kindesentziehungen durch Jugendämter. Also wir haben viele Kinder in Kinderheimen, davon gehe ich aus, dass sie alle dort untergebracht sind. Warum geht man nicht hin und gibt den Kindern, die in Kinderheimen sind, vermutlich eine bessere Zukunft bei Familien, als in den Kinderheimen drin zu bleiben? Mhm. Und ein Grundsatz von mir, ein Kind soll bei Papa und bei Mama aufwachsen, weil es die Liebe der Mama braucht und die Strenge des Papas. Das war schon immer so, das habe ich jetzt als fast 60-Jähriger so erlebt. Aus mir ist was Gutes geworden, ja. Und es hat mir nie geschadet. Wenn ein Kind in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung adoptiert werden würde, würde es nie was anderes kennenlernen und beeinflusst das Kind damit. Es wurde vorhin schon gesagt, ein Kind braucht die Mama. Das Kind braucht die Mutter.
Herr Bühler,
das Kind entstammt aus einer Frau.
Das ist jetzt an Ihrer Stelle Ihre Meinung, logischerweise, ja, klar, die Sie hier darlegen. Ja. Aber ich würde gerne, wir nähern uns nämlich schon wieder den Nachrichten. Wir greifen aber Ihren Punkt auf, Herr Bühler. Wir sprechen nochmal gleich über das Thema, ob eine Leihmutterschaft wirklich freiwillig sein kann auf beiden Seiten, wie wir das gewährleisten können. Denn auch Frau Brosius-Gersdorf sagt ja ganz klar, wenn wir eine Leihmutterschaft erlauben würden, muss das natürlich unter bestimmten Bedingungen sein. Und eine Voraussetzung zum Beispiel ist der Punkt der Freiwilligkeit. Den Punkt greifen wir gleich wieder auf nach den Nachrichten. Sie sind bei Kontrovers. Wir sprechen darüber, ob eine Leihmutterschaft in Deutschland unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein sollte. Wir hören uns gleich wieder.
Mehr Informationen in unserer Nachrichten-App und in der Deutschlandfunk-App.